Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des religionswissenschaftlichen Podcasts rwpod.de. Hört die frohe Botschaft nicht.
Alter.
Nicht mal Anlass sagen. Ja?
Absolut.
Nicht. Also, wir sind wir sind schon wieder zu dritt und wie wir ja immer zu dritt sind.
Mhm.
Gäste stehen weiterhin aus, wahrscheinlich auch aus mangelnder Kompetenz der Organisation, zumindest meinerseits. Ich spreche erstmal nur für mich.
Zeit.
Ja, genau, Zeit. Es ist immer die Zeit und der Raum.
Und der Raum.
ja, also, 13. Folge. Wir haben euch drei Themen für heute mitgebracht. Drei kleine, kürzere Themen. Nachdem wir ja in der letzten Folge so eine lange Diskussion hatten. Wir hoffen, dass euch das gefallen hat. Macht auch zu allen anderen Folgen, die ihr gehört habt, Rückmeldung. Entweder heimlich per E-Mail an uns oder öffentlich am Pranger des Internets. Das gefällt uns in jedem Fall. Ja, wir haben heute das dritte und letzte Thema von Stephans Herrscherverehrung in der Antike dabei. Stefan wird also diese dreiteilige Reihe abschließen damit.
Mhm.
Ihr hört etwas über die Veneratio Augusti Teil 2.
Mhm.
Als zweites kleines Thema werde ich etwas über Iliade erzählen, den berühmten Religionswissenschaftler und vor allem Religionshistoriker. Falls er euch noch kein Begriff ist, werdet ihr danach einen Begriff haben. Wenn er euch ein Begriff ist, habt ihr vielleicht hinterher nicht mehr so viel Angst vor ihm. Aber dazu werde ich dann später mehr sagen. Und zum Schluss beschließt Dimi die 13. Folge mit Berichten zur Vorbereitung des Symposiums 2014. Also nicht 13.
Jetzt hast du die Bombe platzen lassen.
Gibt es ein Symposium dieses Jahr?
Ja.
Erstaunlich, ne? Wo denn?
Badass.
In Bremen.
Ja. Also da machen wir dann ein, wie nennt sich das in den anderen Podcasts immer, wir machen ein Hörertreffen.
Ja.
Genau, ja. Können wir ja machen, so ein Panel oder so.
Genau, die fünf Hörer können dann kommen.
Ja, da sind aber wir schon bei, oder?
Ja, genau.
Unsere Freundinnen.
Ja.
Unsere Freundinnen. Bam. Oh Gott. Traurig, ey.
Okay, also, jetzt sind wir wieder ganz ernst. Es geht los mit Stefans Thema.
Achso, ich wollte gerade gar nicht so ernst. Ich wollte erst witzig einsteigen. Nein, tatsächlich ernst zu Iliade. Ich glaube nicht, dass irgendjemand den noch nicht kennt, der Religionswissenschaft studiert oder hat. Also ich habe, glaube ich, in der zweiten Woche meines ersten Semesters mit Kosmos und Geschichte angefangen. Und finde das Buch super bis heute.
Es ist toll, ne?
Auffahrt damals in die Hand gedrückt.
Ja.
So als Einstieg.
Ja.
Und
ja, also in Münster lief das anders, als dass nämlich Frau Wilke, die ihrerseits ja dürfte sich in Deutschland herumgesprochen haben, Religionswissenschaft als Kulturwissenschaft versteht, erstmal nicht so unbedingt Iliade nach vorne rückt im Kanon dessen, was man innerhalb der Religionswissenschaftsgeschichte kennen sollte.
Das ist aber bei uns nicht anders.
Ich will ihr natürlich kein Unrecht tun, also auch für Frau Wilke und für alle, ne, der gehört dazu. Und
ja,
sogar
klar.
Im höchsten Maße. Aber streitbar ist er, das werden wir dann gleich rausfinden, warum.
Ja.
Genau,
ja?
So. Deswegen, das war nur, das fiel mir gerade ein.
Ja, aber ich wollte ja nun auch, es kann ja sein, dass wir auch Zuhörer haben, die gar nicht Religionswissenschaft studieren oder so.
Stimmt.
Ja?
Daran denke ich manchmal nicht, ja.
Hoffentlich. Okay, also, was hast du uns mitgebracht?
Naja, wir haben die 13. Folge, ja. Das ist in manchen Kreisen irgendwie, die dem Aberglauben zugetan sind, eine Folge oder eine Zahl, der ganz viel Bedeutung beigemessen wird. Und ich mache heute quasi das, was die Römer verschiedenen Omina beigemessen haben. Also ich bin quasi damit auch in einer naturreligiösen, relativ problematisch zu betrachtenden Sichtweise. Ja, also ich habe die letzten beiden Folgen in der ersten allgemein über Herrscherverehrung gesprochen in der Antike. In der letzten Folge dann über eigentlich Leben und Wirken von Augustus und wie er quasi am Ende dann zum ersten Mann im Staate geworden war. Also ich habe da irgendwie das letztlich ziemlich biografisch aufgebaut und wollte jetzt nochmal irgendwie einsteigen, inwiefern das eigentlich auch legitimiert wurde, politisch, aber eben auch religiös. Und das meint gerade bei Augustus ganz stark naturreligiös. Ja, also er hat aufgrund zahlreicher Omina, also Naturschauspiele, die von Auguren gedeutet wurden, letztlich bestimmte oder seine Stellung ausbauen können und damit auch irgendwie seine Macht festigen können. Ja, also
das sind Auguren.
Das sind griechische Mantiker gewesen, so Leute, Magier, also keine richtigen Priester, aber Leute, die halt sich mit mantischem Wissen auskennen und das quasi deuten können.
Traumdeuter, so.
Ja, also Leute, die haben also entweder Naturphänomene gedeutet, wie das Erscheinen eines Regenbogens oder auch mal eine Kometensichtung.
Ja.
Ah, ja. Okay. Oder auch tatsächlich auch, dass ich Opfer gebracht und dann die Teile irgendwie sich angeschaut, also bei zum Beispiel irgendwie Tieropfern oder so. Mhm. Weißt du, also Innereien und so aus quasi gelesen.
Ah, ja, okay.
Also, ja. Im weitesten Sinne magisch Bewanderte.
Mhm.
Und die waren relativ wichtig in der gesamten römischen Geschichte. Das liegt an verschiedenen Traditionen, die fortgeführt werden, irgendwie dann nach Gründung des Römischen Reiches. Auch in der Republik waren die total wichtig, weil letztlich irgendwie Alltagsgeschehen, das meint für den Privatmann, der zu so einem Auguren gehen kann und quasi irgendwie, wenn er ein Kind geboren bekommen hat, sich die Zukunft des Kindes voraussagen lassen konnte, wie aber eben auch die großen Politiker vor, sage ich mal, einer Kriegserklärung an Ägypten oder so auch zu Auguren gehen konnten oder das am besten auch gemacht haben, um zu schauen, wie das denn ausgeht, so vorher schon, ja. Und das hat eine lange Tradition im Römischen Reich, die dann auch irgendwie vom Übergang zu der Republik zum Kaisertum dann quasi nach unserem Jahre Null irgendwie immer noch relevant ist. Im Übrigen auch später noch zu gewissen Teilen im christlichen Römischen Reich, und da leben trotzdem einige Traditionslinien fort, aber das ist vielleicht mal ein Thema für einen viel späteren Podcast. Jetzt geht es halt darum, oder wollte ich einfach nochmal irgendwie auf bestimmte Omina, die ich auch mal zitieren möchte, im Beispiel der antiken Quellen eingehen, die letztlich quasi Augustus immer an den richtigen Stellen, quasi hat er die richtigen Erscheinungen gehabt und so. So war es zum Beispiel, ich habe letztes Mal von der Schlacht Kleopatra und Mark Anton gegen Augustus und seine Flotte auf dem Mittelmeer gesprochen. Und am Morgen vor der Schlacht zum Beispiel, ich zitiere hier eben einmal Plutarch, ist ihm ein Mann begegnet, der einen Esel trieb und ihn, als er ihn nach seinem Namen fragte, erkannt und geantwortet haben soll: Mein Name ist Eutychos, der des Esels Nikon. Du weißt vielleicht, ne, das ist, wenn man das zusammennimmt und so, die beiden griechischen Begriffe, heißt es der glückliche Sieger. Also, und den hat Augustus am Morgen vor der Schlacht getroffen. Ist ja. Zufall genug.
Ach so.
Genau, denn.
Nomen est
omen. Oh, genau, Nomen. Omina. Ja, genau. Also das mag irgendwie eine spätere Geschichtsschreibungskniff sein, aber ja, das ist halt irgendwie, also die Biografen sind sich da einig, dass das halt so war.
Ja. Und es passte halt wie Arsch auf einmal.
Auf einmal, genau an dem Tag. Im Übrigen, den Regenbogen, den ich gerade irgendwie erwähnte und so, der war relativ oft und den gab es zum Beispiel auch. Ich habe letztes Mal erzählt, dass damals auch Octavian unterwegs war, als Caesar ermordet war und das Erbe antreten sollte, und dann kam er nach Rom, und bei seiner Ankunft nach Rom war auch quasi über der Stadt ein Regenbogen zu sehen. Mhm. Das hat man später dann so gedeutet, ja, das haben wir damals schon gesehen, dass alles gut wird, so ungefähr.
Mhm.
Weil die Ankunft eben begleitet wurde von diesem sehr, sehr positiv zu deutenden Omen. Genau. Und vielleicht nochmal als letztes Beispiel dann, nachdem Octavian Mark Anton und Kleopatra geschlagen hatte und quasi irgendwie als Sieger hervorgegangen war aus der ganzen Sache, wurden natürlich Festspiele ihm zu Ehren irgendwie veranstaltet in Rom, und direkt quasi zu Beginn dieser Festspiele wurde ein Komet gesichtet über Rom, ja, also was für ein Zufall, dass es ein Komet war, eine Sternschnuppe oder vielleicht auch einfach nur ein heller Stern, das ist egal, aber diese Kometsichtung wurde dann quasi als göttliches Zeichen des schon vergöttlichten Cäsars gedeutet, nach dem Motto: Ihr Römer habt die richtige Wahl getroffen und das ist alles quasi zu meiner Zufriedenheit. Jetzt kann ich beruhigt aufsteigen als Cäsar. So, weil mein Ziehsohn Octavian die Macht übernommen hat. So, ja. Mark Anton als der einzige letztliche Gegner wurde geschlagen, und man muss ja auch sagen, danach hat Octavian dann den Bürgerkrieg irgendwie beendet, der in den Provinzen schwelte, und spätestens da fing Rom an zu prosperieren, wie lange nicht zuvor, und gleichzeitig auch irgendwie eine Zeit des inneren und äußeren Friedens zu haben, den es lange vorher nicht gab. Da gab es die gallischen Kriege, die Provinzenkriege im Osten, es gab die quasi Südmittelmeerküstenprobleme und so, seien es die Karthager gewesen oder eben auch die Ägypter. Und nachdem quasi Octavian irgendwie alle besiegt hatte und quasi zum ersten Mann aufgestiegen war im Staate, kam auch eine lange, gute Zeit irgendwie auf die Römer zu. Und das haben diese ganzen Omen schon vorhergesagt. Und spätestens diese Festspiele, mit dem Kometen haben dann quasi vorausgesagt, dass es total gut weitergeht und prosperiert und auch so bleibt. Und das war auch so. Und deswegen können natürlich auch die Geschichtsschreiber 200-300 Jahre später, denn es gab immer noch wieder neue Biografien, darauf zurückgreifen und das vielleicht auch ja zusammengeführt haben, Dinge, die gar nicht so stimmten. Aber es ist trotzdem interessant, dass auch schon Zeitgenossen diese Begebenheiten zusammengenommen haben, ja, und das auch quasi, also dass das quasi schon zu Lebzeiten so gedeutet wurde. So, das ist also ganz interessant, wie man quasi da ja mit diesen Naturphänomenen umging und so. Denn wenn wir jetzt weitermachen und quasi übergehen zu dem Kaiserkult, der erst nach Octavian entsteht, aber den er schon quasi, der schon bei Caesar angelegt war, das habe ich schon erwähnt, dann ist der nächste Schritt, wenn wir von Vergöttlichten oder beinahe oder zumindest Menschen mit göttlichem Anteil reden, und das gab es ja in den östlichen Provinzen im Hellenismus etc. irgendwie schon Jahrhunderte zuvor. Ich habe gesagt, dass ich auch zum Beispiel Marc Anton als Osiris irgendwie nicht nur so, hat darstellen lassen, sondern sich auch als Osiris quasi fühlte und so. Und das war etwas, was dem nüchternen und eher politischen Augustus einfach zuwider war. Und das habe ich auch schon gesagt, dass er einen ganz kleinen Gegenentwurf gemacht hat und er sich nicht irgendwie vergöttlichen wollte. Und deswegen hat er auch Zeit seines Lebens verboten, das hatte ich auch schon letztes Mal gesagt, dass Statuen von ihm aufgestellt wurden. Statuen, denen sogar vielleicht sogar Weihen entgegengebracht werden sollten. Ich kann zum Beispiel noch ein Zitat raussuchen. Da, genau. Und zwar, Agrippa baut nach dem Ende des Bürgerkriegs und so weiter das Pantheon in Rom, das bis heute steht, das ihr vielleicht auch schon mal besucht habt und so. Das ist also ein ganz eindrucksvolles Gebäude oder ein Tempel. Ich zitiere kurz Cassius Dio. Agrippa vollendete auch das sogenannte Pantheon. Es enthielt neben dem Schmuck von Bildern her auch die Statuen zahlreicher Götter. Nun wollte Agrippa auch eine Augustusstatue dort errichten und das ganze Werk nach ihm benennen. Doch das versagte Augustus sich bei beiden Ehrungen, worauf Agrippa im Tempel selbst ein Standbild des älteren Cäsar und im Vorraum, der nicht mehr Raum der kultischen Handlung war, Statuen von Augustus und sich selbst aufstellen ließ. Also das war quasi in Ordnung, aber es gab für Augustus immer eine klare Grenze zwischen kultischer Verehrung und einer Verehrung, die seiner Person irgendwie in einem nicht religiösen, nicht kultischen Sinne irgendwie entgegenkommt. Das heißt, Weihungen an ihm gingen nicht klar, aber dass er eine Statue von sich als quasi Kaiser aufstellen ließ, war natürlich in Ordnung. So. Und das war einfach Zeit seines Lebens total wichtig und es haben die spätestens die einige wenige Generationen, die Kaiser nach ihm, tatsächlich schon nicht mehr gemacht. Also die Idee war eigentlich nicht, dass man sich zu Lebzeiten vergöttlichen lassen wollte. Das war nicht Caesars Idee, das war auch nicht Augustus' Idee. Die Idee eines starken Mannes im Staat bestand, die ja auch dann quasi die Monarchie, die dann irgendwie folgte und bis Europa irgendwie lange Jahrhunderte irgendwie prägte, auch wichtig war. Aber dieser göttliche Aspekt galt nur den schon Gestorbenen, wie eben Caesar. Denn der kann im Himmel aufsteigen und dem kann man auch Weihung entgegenbringen, aber nicht dem lebendigen Manne. Und schon ein paar Generationen später ließen sich die Kaiser einfach wie Götter verehren. Das habe ich ja auch schon gesagt, das war quasi dann das, was Philipp, auch der Vater von Alexander dem Großen, das hatten wir bei der letzten Folge von diesem Teil auch, hatte. Das hat er ja auch schon 100 Jahre zuvor gemacht. Und fand das voll in Ordnung. Und die Idee kam aus dem Osten, aber haben die quasi nüchternen und auch Beamten des Römischen Reichs oder der Römischen Republik nicht gut gefunden. Und ja, ich glaube, auf Dauer hat das Angebot der kultischen Macht auch irgendwie die Machthabenden korrumpiert. Denn die Idee gefiel offensichtlich dann doch, ja, einfach quasi zu vergöttlicht zu werden zu Lebzeiten. Und deswegen hat das dann zu allem, was wir dann danach kennen, und erlebt haben, geführt. Und dann ist der letzte Schritt ja auch irgendwie der Blick irgendwie in die Gegenwart. Wir haben vorhin gerade privat über den neuen Papst diskutiert, Dimi, ne? Ja. Und wie anders er sich kleidet und so und dass er so weiß auftritt und so und auch in dem, also im ganzen Ornat schlichter ist und so weiter. Also die meisten Päpste vor ihnen haben ganz klar irgendwie Ornat und auch Proskynese übernommen von den römischen Kaisern. Das heißt, spätestens dann in der Spätantike fängt man an, irgendwie sie eben so sehr zu vergöttlichen und ihnen so viel religiöse Macht zuzuschreiben, dass man nicht mehr einfach an sie herantreten darf. Man muss verhülltes Haupt haben, man muss die Hände bedeckt haben etc., einfach weil sie keine Menschen mehr sind. Und dann mit der Christianisierung Europas und auch der Christianisierung des Roms und dann quasi der Herausbildung dieses Pontifikats als weltlicher und religiöser Macht übernimmt der Papst dann später auch quasi genau diese die ganzen Zuschreibungen, die der römische Kaiser noch in der Spätantike hat. So, und dann gibt es einen Übergang und das wird bis heute fortgeführt. So. Und die Farbe Purpur, die auch Ratzinger noch ganz oft trug und so, war einfach die Farbe der römischen Kaiser. So, sie waren an den Säulen und auch an den Beschreibungen und den Bildern und so weiter. Und das ist einfach quasi eine der großen Kontinuitätslinien der europäischen Geschichte. So. Ja, deswegen wollte ich quasi vom Kaiserkult nochmal oder von der Herrscherverehrung bis quasi zum Pontifex irgendwie kommen. Ja. Und dann nochmal erwähnen, dass gerade jetzt der Neue irgendwie sagt, so, nee, ich halte kein Purpur mehr an, ich trage Weiß und so, weil ich mich auch einfach schlichter und menschlicher geben will. So. Mhm. Denn Fakt ist ja auch, dass der Papst an sich natürlich keine göttlichen Aspekte hat.
Obwohl, ja, die hatte er. Nicht mal in Selbstbehauptung.
Genau, nicht mal mehr, aber das war eben. Ja,
ist er nicht auch mal. Ist er nicht, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Jesuit? Der neue Papst?
Ich kann dazu leider
nicht. Weiß ich nicht.
Also, soweit ich, das Einzige, was ich dazu weiß, ist, dass dieser Orden auch mal innerhalb der Kirche natürlich verpönt war.
Ja, na klar. Und
das ist was Interessantes, denn irgendwie ein Anhänger dieses Ordens
Wir können auch mal eine Folge zu solchen Heretikern machen oder vermeintlichen Heretikern. Das ist vielleicht
sicher. Blasphemie ist ein tolles Thema.
Mhm. Ja, aber so.
Oder auch mal jemanden einladen, der sich mit dem aktuellen Papst auskennt oder so.
Stimmt.
Ja. Okay. Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus, weil ich einfach, man muss ja immer so gucken, wofür man sich interessiert,
zeitmäßig. Klar.
Und das habe ich einfach weggeblendet, seit er ins Amt berufen wurde. Und ich erhoffe mir viel von dem Thema, weil es bestimmt spannend ist, auch in Bezug auf seine argentinische Herkunft, weil Argentinien halt in den letzten 20 Jahren auch einen enormen Wandel durchmacht in Sachen
politischer Religion auch.
Ja, und moderne, neue, also so eine Selbstidentifikation. Wir kommen eigentlich aus Europa, aber auch noch was anderes. Und jetzt fängt zum Beispiel so indigene Kunst wieder an, dass halt einfach viele Argentinier auch Kunst der indigenen Bevölkerung wieder weiter tradieren.
Ach so, ja.
Und sich so damit im Prinzip vom europäischen Einfluss lösen. Ich weiß nicht, inwieweit der Papst darauf passt, aber ich meine, Argentinien kommt wie Chile oder andere Länder in Lateinamerika aus einer langen Diktatur voller Schrecken. Ja. Und das wird der Papst sicherlich auch in seinen Handel mit einfließen lassen, solche Erkenntnisse. Ja, interessant. Welcome nochmal der Name Pontifex. Das ist der Brückenbauer.
Ja, genau. Ne? Der Pontifex Maximus ist quasi der Erste.
Mhm.
So.
Okay, und welche Brücke baut er zwischen? Darf man da was einsetzen? Setzen Sie hier bitte einen Namen.
Also erst einmal jetzt vielleicht zwischen sich selbst und seinem göttlichen Anteil, das auf jeden Fall ist die spätere Idee. Ja. Dann die noch spätere zwischen der Welt und Christus.
Ja.
Das ist also auch ein Mittler oder
so
auch
wie, quasi dem christlichen Petrus Gott. Sozusagen.
Genau. Ja. Aber der eigentliche Titel kommt tatsächlich irgendwie aus der heidnischen Religion der Römer, dass man also quasi, dass er die Brücke schlug zwischen der Götterwelt und der Menschenwelt.
Ach so.
So, okay. Also das ist einfach eine Mittlerfunktion.
Stellvertreter.
Das ist ähnlich wie der Präsident der Mormonen mit den Göttern kommunizieren, mit Gott kommunizieren kann, aber die anderen Götter, Mormonen nicht. Also. Ja, das kam eben aus dem Polytheismus.
Gut, gibt's ja häufiger, ne? Der ist ja nicht neulich gestorben, der Herr Moon aus Korea, der hatte ja auch, also überhaupt, ne?
Ja,
die Propheten sind wahrscheinlich Pontifexe. Oder so, also die Brückenbauer, ein Prophet muss ja Brücken bauen können oder so etwas irgendwie, nehme ich an. Wenn er es nicht kann, dann ist er wahrscheinlich nicht so ein richtiger Prophet. Weiß ich nicht genau.
Das Brückenbauer.
Ja, ist ein schönes Wort, ne, an sich, finde ich.
Ja.
Noch was?
Nee, das war's.
Okay.
Also vielleicht irgendwie, wo wir gerade, tatsächlich sollte man bei allem bedenken, dass Augustus und auch seine Nachfolger immer noch nur der höchste Beamte des Staates waren. Also es war trotzdem ja nur quasi ein öffentlicher Beruf, den er einnahm.
Mhm.
Das wird oftmals vergessen. Das war ja keine Dynastie.
Und kein religiöses Amt.
Genau, und auch keine religiöse Berufung und so. Es war das waren ja Beamte, so. Aber man hat das irgendwie ganz schnell pervertiert und die haben das ganz schnell dynastisch aufgezogen und nachher wurden ihre Söhne halt, ne? So, aber das, genau, können wir irgendwann mal nochmal machen. So. Mittelalter und sowas.
Spannend. Also,
ja, überhaupt schönen vielen Dank jetzt für dieses. Ja. Fand es ja auch toll, dass das so in drei Teile geteilt wurde, das Thema. Dann konnte man sich immer so, wie geht's jetzt weiter?
Und so. Ja, ist aber und, viel zu kurz, ne?
Ja, wie ich ja auch gesagt hatte, ich weiß davon überhaupt ganz wenig.
Mhm. Ja.
Deswegen bin ich jetzt schon mal so ein bisschen mehr im Thema drin.
ganz guter Impuls vielleicht.
Ja, genau. Überhaupt. Ja. Jetzt stehe ich nicht mehr so völlig ahnungslos vor irgendwelchen Begriffen, wenn ich die mal höre.
Mhm.
Und so. Ja, dann würde ich weitermachen.
Hm? Ja.
Mhm. Also, wir haben jetzt ein anderes Thema. Ich finde keine besonders gute Überleitung, deswegen fange ich einfach an. Und zwar geht's um den Religionswissenschaftler Eliade. Und ich kann ja schon erstmal gleich die Ente auf den Teich setzen und seinen Vornamen aussprechen. Mircea.
Mircea.
Mircea mit R. Mircea Eliade.
Also nicht wie ich.
Es gibt ja unheimlich viele Leute im Studium, die ich getroffen habe, die einfach immer von Eliade sprechen. Weil niemand sich die Blöße geben will, Mircea zu sagen oder irgendwas Falsches, und letztlich ist vielleicht dann alles falsch. Ich habe das tatsächlich nochmal für heute recherchiert im Sinne von namenaussprechen.com oder so, und da werden dann alle Namen einmal vorgelesen von der Landessprache mächtigen Menschen.
Das war gut.
Und Mircea ist der Name, und der Name stammt aus Rumänien. Denn Mircea Eliade ist ein rumänischer Wissenschaftler gewesen, der allerdings nur am Anfang seines Lebens dort gelebt und gearbeitet hat. Ich kann auch schon mal gleich vorwegnehmen, dass ich die Idee hatte, vielleicht können wir das ja auch in Zukunft weiter so machen oder sowas, dass wir aus einem Buch, welches von Axel Michaels herausgegeben wird, Klassiker der Religionswissenschaft, da könnte man hin und wieder mal jemanden vorstellen, der da vorgestellt wird, als dass wir dann einfach immer einen klassischen Vertreter und auch im Prinzip prägende Person der Religionswissenschaft vorstellen werden. Und ich fange mit der zeitgenössischsten dieses Buches an, denn das Axel Michael schreibt in seinem Vorwort, dass er gerne zum Zeitpunkt des Erscheins dieses Buches nur Personen darin finden wollte, die bereits verstorben waren. Das hat inzwischen, denn das Buch ist über 10 Jahre alt, dazu geführt, dass die Vertreter, die dort in dem in diesem Sammelband vorgestellt werden, von Schleiermacher bis Eliade, also Rudolf Otto ist auch dabei und Sigmund Freud und auch neuere Vertreter, sagen wir mal Malinowski oder so, also auch eben auch Anthropologen. Geertz ist nicht dabei.
Geertz ist nicht dabei.
Nee, der ist auch erst 2006 gestorben.
Ah ja, stimmt. Ja,
das passte sozusagen noch nicht so ganz. Mhm. Und also das war sozusagen die Maßgabe, die sollten schon verstorben sein, die Leute. Und insofern ist auch einfach Eliade der zuletzt Verstorbene, soweit ich das jetzt noch im Blick habe. Und zwar ist er 1986 verstorben in Chicago. Wie erzähle ich gleich nochmal kurz. Das Schöne daran ist nur, dass die Verfasser dieser Aufsätze in dem Sammelband sind heutzutage im Prinzip auch schon Klassiker der Religionswissenschaft, muss man einfach sagen. Als dass nämlich also Namen wie Kippenberg, Zinser, Mürmel, Wardenburg, Michael Pye, all diese Leute haben da eben über alte Vertreter der Religionswissenschaft geschrieben. Und die sind heutzutage eben die größten Namen innerhalb der Religionswissenschaft. Einige. Und es ist auch so ein bisschen so ein 40er-Club. Also die meisten Autoren, die da in diesem Buch vertreten sind in den 40er Jahren geboren worden. Das heißt, die sind jetzt schon emeritiert.
Ja, in der Regel. Klar.
Ne, vor allem Jacques Wardenburg oder so. Naja, und Mircea Eliade löst meiner Meinung nach bei einigen Religionswissenschaftlern, wie wir das eben schon diskutiert haben, immer so ein bisschen Unwohlsein aus, weil manche ihn eben sehr stark ablehnen und andere ihn wiederum auch stark befürworten oder zumindest viel an ihm finden, so ganz neutral ausgedrückt. Dazu komme ich dann auch gleich noch. Und warum das überhaupt so ist. Eliade war Literat, Philosoph und ein Religionshistoriker. Dabei war er relativ kreativ. Er wurde 1907 in Bukarest geboren und hat, nachdem er kurz studiert hatte, ein 3-jähriges Stipendium in Indien absolviert und dort studiert und vor allem Yoga studiert und schließlich dann auch seine Dissertation zum Thema Yoga verfasst. Hatte also von vornherein, das hat er zwischen 21 und 24 gemacht, also schon früh studiert und so, hatte er gleich schon so einen Hang zum indischen Subkontinent und sollte dann auch wahrscheinlich nicht überwiegend, aber doch auch bei dem Thema bleiben. Und so, das hat ihn, er sagte im Nachhinein, dass ihn das stark geprägt hat. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges ist er dann erst nach London gegangen, soweit ich mich erinnern kann, und hat da und dann weiter nach Portugal und hat dann in Lissabon irgendwie als Kulturattaché gearbeitet, wie auch immer. Er war eben nicht konsequent immer nur Wissenschaftler angestellt an Unis. Wenn wir heute auf seine Werke gucken, dann kann man das in zwei Perioden teilen. Und zwar hat er die meisten wichtigen Werke verfasst in Paris, als er dort an der Uni war. Das war in den 50er Jahren. Und dann in den 60er Jahren bis zu seinem Tod wurde er an die Universität Chicago berufen, wo er Nachfolger von Joachim Wach wurde, der auch in den Klassikern der Religionswissenschaft vorgestellt wird. Ein deutscher Theologe, muss man so sagen, Philosoph, Religionsphilosoph, aber hat sich auch mit Theologie befasst und vor allem für die amerikanische Religionswissenschaft ein wichtiger Vertreter.
Ja, den kann und ich dir mal vorstellen. Ich habe noch ein Buch von ihm zu Hause.
Kannst du gerne machen.
Ja,
wieso eigentlich? Also, da, der Nachfolger davon war Mircea Eliade. In Paris sind zwei Werke entstanden, und zwar, das eine hattest du schon erwähnt, Stefan, Kosmos und Geschichte. Das andere heißt Die Religion und das Heilige. Und in Chicago hat er sich, wenn wir das jetzt so herausgreifen, mit drei Dingen besonders für immer verewigt, und zwar mit durch die Gründung der Zeitschrift History of Religion, dann der Herausgabe der Encyclopedia of Religion, die habe ich eigentlich auch relativ oft angeguckt, wenn ich irgendwelchen Themen was herausfinden wollte, und er hat Geschichte der religiösen Ideen geschrieben, ein dreibändiges Werk, welches unheimlich tief ist an Beispielen aus der Mythologie, aus den damals sogenannten primitiven Religionen, also sowas, was man vielleicht jetzt Naturreligionen nennt, oder das nennt man, glaube ich, auch nicht mehr so, wie auch immer. Und all diese Werke sind vom Stil ziemlich kunstvoll, auch zum Teil sehr selbstbewusst geschrieben, eher literarisch, gar nicht so steif, wie man das vielleicht von wissenschaftlicher Literatur kennt. Die Inhalte dieser Werke sind besonders interessant, denn wenn ich es jetzt auf zwei grundlegende Themen von Eliade herunterbrechen möchte, dann würde ich einmal sagen, dass für ihn die Definition von Religion die Unterscheidung zwischen heilig und profan ist. Dazu hat er auch ein Buch geschrieben, das Heilige und das Profane. Er definiert Religion so. Es gibt einen heiligen Bereich für den Menschen und es gibt für den Menschen einen profanen Bereich. Dazwischen oszilliert alles, und da werde ich vielleicht noch genauer drauf eingehen, wie er das meint. Der Mensch muss sich zu diesen beiden Themen irgendwie verhalten. Das beobachtet er. Und das beobachtet er vor allem eben mit religionshistorischen Arbeiten, indem er überall auf der Welt schaut, wo finden wir denn etwas zu dem Thema. Ein zweiter wichtiger Punkt für ihn, finde ich, ist überhaupt die Unterscheidung des Menschen in einen archaischen Menschen, so nennt er das, und einen modernen Menschen.
Ja.
Vermutlich anhand seines Alters und der Zeit, in der, aus der er stammt, ist das für ihn ein interessantes Feld gewesen, so dass er sagt, okay, wir finden auf der Welt bestimmte, so nennt er das, ich kritisiere die Begriffe jetzt nicht näher, archaische Kulturen, die zum Beispiel in einer mythischen Welt, Glaubenswelt leben. Und dann haben wir den modernen Menschen in Europa, der sich grundsätzlich so wie Homo Faber oder so etwas eher auf Technik und Naturwissenschaft stützt. Und wenn er tot ist, ist er halt tot. Und daran lässt sich auch die Unterscheidung zwischen heilig und profan aufspannen. Sodass er eben sagt, der archaische Mensch definiere sich über das Heilige, über mythische Vorbilder. Er könne innerhalb eines Rituals mythische Zeit wiedererleben. Könne innerhalb eines Rituals Raum, heiligen Raum konstruieren und sich damit einen Kosmos, also eine geordnete Welt schaffen. Das führt er in seinen Werken extrem detailliert und kenntnisreich aus. Also er hat total viele Beispiele dafür, wo er das so beobachtet hat, so dass man ihm aus meiner heutigen Sicht, der ich ja auch im Gegensatz zu ihm nichts weiß, niemals widersprechen kann, weil er einfach wirklich gute, fundierte Beispiele anbringt dafür. Demgegenüber stellt er den modernen Menschen, der, so sagt er, durch das christlich-jüdische Verständnis, was sich im Westen stark verbreitet hat, eher eine lineare Auffassung von Zeit hat, die also eschatologisch und auch teleologisch Mhm. Eschatologie, also die Lehre von den letzten Dingen, mhm. was am Ende kommt. Und Teleologie heißt, das, also zielgeführt, alles führt auf ein Ziel hin. Das ist das heutige Verständnis, sagt er, von den Menschen. Ein, also sagen wir mal, gestern Abend ist ein Sack Reis umgefallen und das passiert auch nie wieder. Der archaische Mensch hingegen könnte innerhalb einer Zeremonie, eines Rituals, diesen Sack Reis erneut umfallen lassen und es wäre genau die gleiche mythische Begebenheit, das gleiche ja. Phänomen wieder und wieder. Oh. Es ist exakt das Gleiche.
Ja.
Der moderne Mensch sieht die Natur. Das mag für den Menschen zwar Chaos darstellen, aber er versucht sie ja auch zu ordnen und das ist auch soweit okay. Der archaische Mensch sieht die Natur, die ist für ihn Chaos. Mhm. Und aus der Natur entsteht für den archaischen Menschen eben etwas mittels einer, das ist ein Wort, was Iliade prägt, einer Hierophanie. Mhm. Also das Heilige, was sich in Dingen zeigt. Das heißt, ein Baum kann für einen modernen Menschen eben nur ein Baum sein. Dieses Homo Faber-Beispiel ist dafür vielleicht ganz gut. Mhm. Und der archaische Mensch, der würde jetzt sagen, okay, der Baum hat eine bestimmte symbolische Bedeutung für mich und deshalb ist er heilig und deswegen ist es eben vielleicht wie bei dem beim platonischen Beispiel der Höhle oder so etwas, es ist dann eben ein Urbaum. Das ist also irgendein Baum kann, ist egal, es ist dann einfach ein bestimmter Baum, der mythisch wieder aufgelebt wird und auch die Bedeutung hat eines Baumes. Das sind jetzt die Gegensatzpaare. Mhm. Also der archaische Mensch hat ein Verständnis der Welt, die, also er konstruiert sich eine Welt, die heilig ist und somit mythische Erklärung bekommt und daraus entsteht ein Kosmos, ein geordnetes System. Der moderne Mensch hat das nicht. Mhm. Vielleicht kann man ihm das hier und da auch nachweisen durch Ideologien oder so etwas, aber in der Regel hat er das nicht. Nun postuliert Iliade, dass im Prinzip alle Menschen eigentlich ein Homo religiosus, also ein religiöser Mensch sein, sodass auch der moderne Mensch letztlich zu religiösem Verhalten strebt und eigentlich auch diese Hierophanien überall in der Welt wiedererkennt.
Ja.
Das ist ein Postulat von Iliade und das wird eben auch oft kritisiert.
Okay.
Denn das ist ja eine anthropologische Annahme, dass alle Menschen letztlich religiöse Wesen seien.
Mhm.
Und das widerspricht auch anderen Religionswissenschaftlern, die das eben nicht so gesehen haben, beispielsweise den französischen Soziologen Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, diese vielleicht erstmal anmutende Dichotomie gibt es. Das macht er mit vielen Beispielen deutlich. Und das ist eigentlich sein Hauptwerk, würde ich so sagen. Diese Konstruktion des heiligen Raumes, die beschreibt er sehr gut. Und die, er ist eben, seine Darstellung davon ist halt ganz reich an Mythen und so etwas. Wenn man jetzt dahinter schaut, wie er denn eigentlich vorgeht, dann muss man sagen, er geht schon multimethodisch vor, er geht literaturwissenschaftlich daran. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, denn während ihm heutzutage immer wieder vorgeworfen wird, dass er letztlich eigentlich Phänomenologe sei und ein ontologisches Heiliges suche oder vielleicht sogar schon davon ausgehe, dass es das gäbe, würde ich jetzt persönlich sagen, dass das eigentlich nicht stimmt. Denn er hat immer wieder gesagt, dass er eigentlich Menschen zu Kreativität anregen will, dass er den modernen Menschen, der irgendwie nur vor dem Tod steht und sonst nichts in seinem Leben hat, dass er den halt kitzeln will und ihm wieder auch Möglichkeiten zeigen möchte.
Was er übrigens auch in seinen literarischen Werken tut.
Ja, genau, die Literatur, die sich gar nicht
wissenschaftlich
mit dem, genau,
Wissenschaft,
das tut sie eben genau. Deswegen müsste man eigentlich sein gesamtes Werk betrachten.
Absolut.
Nun habe ich leider aber keinen Roman von ihm gelesen oder so etwas. Das Interessante ist eben, dass er, so habe ich das ja eben auch ungefähr dargestellt, die Menschen verstehen die Dinge eben auch symbolisch. Und damit braucht er gar nicht postulieren, dass es etwas Heiliges gibt, welches als solches existiert, sondern wenn die Menschen es eben wahrnehmen, offenbar, durch symbolische Umformungen von natürlichen Gegenständen, und damit wird es für sie mythisch, ist eigentlich, aber das ist auch nur so ein großes eigentlich, Iliade niemand, der vom Heiligen ausgehen muss, sondern er beobachtet es ja nur. Er stellt fest, dass Menschen Hierophanien haben und dann irgendetwas darin anbeten oder so.
Okay.
Er nennt das so, das, was die Menschen machen. Und ja, man kann sich eben darüber streiten, was er dazu, also ob er jetzt tatsächlich so ein Verfechter des Heiligen ist. Ich meine, er hat sich auch oft auf Rudolf Otto und so bezogen, aber das ist ja auch nicht, eigentlich nicht verboten. Und genau das ist der Grund, liebe Zuhörer und so, weswegen er eben heute so umstritten ist.
Ja.
Weil man heutzutage, um das ganz kurz zu fassen, kommt man halt schnell in Teufels Küche, wenn man davon ausgeht, dass es etwas jenseits der Natur gibt, wovon Menschen abhängig sind, weil man dann einfach keine Falsifizierbarkeit mehr hat und so. Deswegen würde ich jetzt mal frechweg behaupten, hat sich die Mehrheit der Religionswissenschaft dafür entschieden, der deutschsprachigen Religionswissenschaft dafür entschieden, das einfach nicht mehr zu verfolgen. Mhm. Und Iliade hat sich damals nicht dazu entschieden. Und die Frage ist halt, macht er das jetzt aus eigener wissenschaftlicher Überzeugung oder ist das auch alles gar nicht so wissenschaftlich gewesen und er wollte einfach nur die Leute anstupsen? Das ist natürlich auch eine relativ ungewöhnliche Methode, überhaupt eine kurssteuernde Religionswissenschaft zu etablieren zu wollen, die die Menschen religiös macht oder nicht religiös macht oder überhaupt irgendwas als religiöser Akteur auftritt. Und das finde ich aber auch für unsere heutige Fragestellung relevant, als dass sich ja viele Kolleginnen und Kollegen und Wissenschaftler fragen, was ist denn eigentlich das Kerngebiet der Religionswissenschaft heutzutage? Darf sie als Akteur auftreten oder ist sie mithin nur
Beobachter
bestehend aus Hilfswissenschaften, die, und das können auch eigentlich auch alle Soziologen und Philosophen machen und so. Und Iliade hätte dem natürlich ganz klar widersprochen. Er hätte gesagt, ja, es gibt eben die religiösen Phänomene und die muss sich die Religionswissenschaft anschauen. Mhm. Also er hat halt auch einfach gesagt, dass das Sakrale muss sich die Religionswissenschaft anschauen. Mhm. Und dann kommt man natürlich nicht umhin, wieder über das Sakrale, also das Heilige, zu diskutieren, ob es das gibt oder nicht. Und Iliade könnte man jetzt kulturwissenschaftlich hinstellen und sagen, okay, er macht das halt so, dass die Menschen eben an irgendetwas Sakrales gebunden sind, weil sie sich das konstruiert haben, oder aber man nimmt ihn anders wahr und sagt, okay, er hat eben etwas Heiliges. Das ist alles ziemlich umstritten. Er selbst sagt auch, dass man eben, bevor man sich für die Dinge interessiert, auch erstmal am Phänomen selbst interessiert sein muss und es gut verstehen können muss, weswegen er eben nicht nur immer historisch vorgeht. Ja, die Kritikpunkte, die heutzutage gegen ihn vorgebracht werden, sind sowohl von Seiten der Anthropologie, als dass er innerhalb der Anthropologie auch kaum wahrgenommen wird, anscheinend, so dass er so weltbewegende Sachen anscheinend auch nicht geschrieben hat. Solche Formulierungen wie archaischer Mensch sind höchst problematisch und wahrscheinlich sogar eher abzulehnen.
Aus aktueller wissenschaftlicher
Sicht. Ja, genau, eben. Und wahrscheinlich auch schon in den 80ern. Also ich meine, er redet grundsätzlich von archaischen Menschen und archaischen Kulturen und Anthropologen haben dem eben vehement widersprochen, weil man da auch einfach Hinweise finden kann, dass es nicht so ist. Mhm. Ja? Also archaische Kulturen, wenn man sie zunächst so nennen möchte, dann untersucht man sie genauer und stellt fest, die sind nicht archaisch im Wort Sinne, sondern die unterscheiden sich von einer angeblich modernen Kultur auch nicht so unbedingt. Dann kann man nach wie vor kritisieren, dass Iliade eine wegweisende Religionswissenschaft etablieren möchte und sich dabei dann eher phänomenologisch betätigt und vielleicht auch historisch-philologische Arbeit bisschen fallen lässt, die eigentlich auch das Kerngeschäft der Religionswissenschaft sein sollte. Ja. Das hat zum Beispiel auch Joachim Wach gesagt. Und vermutlich ist er oft einfach zu normativ in seinen Aussagen. Aber wie du sagtest, Simi, er ist eben auch Literat. Muss man dann halt gucken. Ulrich Berner, der Verfasser dieses Artikels in dem Klassiker der Religionswissenschaft, der Iliade dort vorstellt, sagt, egal ob man für oder gegen Iliade ist, also in welchem Lager man sich befindet, grundsätzlich geht es, und das ist natürlich auch die modernste Form dieser Entscheidungsfindung, darum, was für eine wissenschaftstheoretische Grundsatzentscheidung man gefällt hat, wie man sich überhaupt dem Gegenstand Religion gegenüber widmet und verhält. Da kommt uns gleich Yggdrasil wieder in den Sinn und die Diskussionen zwischen PSL und dem Rest. und manche sind ja nun auch noch auf dessen Seite. Aber ja, man muss sich halt entschieden haben, sozusagen. Mhm. Und ich würde heute, also das, was ich so weiß und die Werke, die ich gelesen habe, würde ich sagen, Iliade steht irgendwo dazwischen. Dann auch sozusagen wieder der Pontifex. Mhm. Und ja, das wäre es eigentlich auch schon. Also er ist auch, er steht dazwischen. Man muss nicht davon ausgehen, dass er etwas Heiliges per se annimmt. Man kann es aber durchaus machen. Mhm. Meiner Meinung nach präsentiert er kein ontologisches Heiliges, sondern ich verstehe ihn eher aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive heraus oder so einer semiotischen Perspektive, dass er sagt, der Mensch ist ein Symbolwesen, konstruiert sich Hierophanien oder sieht hier und da das Heilige aus den Dingen hervortreten und verhält sich dann in dem Kosmos, der daraus hervorgeht und sich an alten Mythen orientiert, dementsprechend. Mhm. Ob der Mensch das macht oder nicht, muss man halt gucken. Ja. Das ist Mircea Eliade. Und vielleicht werden wir in den nächsten Folgen dann irgendwie nochmal wen anders besprechen.
Finde ich gute Idee.
Vielleicht könnte man auch mal Clifford Geertz rausgreifen, weil ich den auch toll finde.
Ja. Der ich auch.
Ist jetzt nicht vorgekaut in dem Buch, was ich gelesen habe, aber der ist nun auch schon tot, also darf man.
Ja.
Ja, und dann zu allerletzt würde ich an dich weitergeben, Dimi.
Tease uns mal.
Ja, tease uns an. Was gibt's Neues zum Symposium zu erzählen?
Ja, also das ist ja ohnehin jetzt der erste Teaser. Also quasi unsere Zuhörer bekommen jetzt eine Preview, ja, um ganz, ganz aktuell moderne Begriffe zu benutzen. Eine Preview zu unserem Symposium hier in Bremen.
Achtung jetzt, Dimi Leaks.
Ich leake hier geheime Informationen.
Oh Mann, ja.
Ja, oh Mann.
Ich muss hier raus aus Deutschland. Ich bin nicht mehr haltbar.
Ja, genau, aber ich habe gehört, dass die Botschaft von Ecuador in Berlin dich aufnehmen würde.
Ja, da habe ich die Hoffnung.
Also, dass das klappt. Planung ist im Gange, oder was?
Planung ist seit einigen Monaten im Gange. Finanzierung von Uni-Seite steht soweit.
Also findet statt.
Es wird stattfinden.
Aber kann man sich anmelden? Ja.
da fragst du ja Sachen, Stefan. also unsere Website ist noch nicht online. Das heißt, man kann sich auch noch nicht anmelden. Aber wir planen eine große Ansage gegen Ende des Monats, vielleicht Anfang März.
Wie ein Call for Papers oder so. Und
ja, genau, die Sachen kommen dann, trudeln langsam ein. Ja, wie gesagt, wir sind halt noch in der fortgeschrittenen Planungsphase, in der Beta-Phase nach wie vor. Thema steht wir sind tatsächlich leider, wie ich finde, leider dem ursprünglichen Thema, wie es beim letzten Symposium in Marburg angekündigt wurde, nämlich Religion durch die Zeit zu betrachten und vielleicht sich an eine Mini-Prognose heranzufragen. Ja, wie wird sich das denn alles entwickeln bei uns in der Welt? Sind wir von weg und sind jetzt bei einem Thema angelangt, was im Moment gehypt wird ich weiß nicht, ob das zu viel gesagt ist, nämlich der Trommelwirbel Religionsästhetik. So, was ist das? Weiß noch keiner genau, es gibt viele Definitionen dazu. Vom Wortsinn her, Ästhetik, kann es natürlich sich um sinnliche Wahrnehmung drehen, also sinnlich im Sinne von greifbar, fassbar, wir sehen, hören, schmecken es. Andererseits aber auch gefühlsorientiert sein, wie fühle ich mich bei etwas? Und in dem Fall, wie fühle ich mich bei Religion oder bei einem Ritual in einem religiösen Ort? Ja, und um jetzt nochmal wieder auf die erste Bedeutung hinzuweisen, was jetzt ganz sinnlich eben, was spüre ich?
Ja, als Beispiel hätte ich da jetzt wieder von meiner alten Professorin Annette Wilke
Die übrigens sehr viel.
Ja.
Also zu
Religion. Genau, also die ist auch in dem Arbeitskreis Religionsästhetik der DVRW. Richtig. Guckt euch das mal im Internet an, vielleicht können wir da auch noch dann hinterher so einen Link dazu packen. Genau.
Religionsästhetik.de.
Naja, dankeschön. Ich wusste das gar nicht auswendig, aber da können auch Studierende Mitglied werden innerhalb dieses Kreises, sofern sie denn dann DVRW-Mitglied sind.
Ja.
Das könnt ihr gerne mal uns fragen auf dem Symposium dann, wie man sich da anmeldet oder fragt eure Dozenten.
Mhm.
Da wird viel gemacht. Es gab auch, glaube ich, gerade letztes Jahr ein Treffen in Holland.
Mhm, in Groningen, meine ich.
In Groningen, Religionsästhetik.
Ja.
Und jetzt als Beispiel, jüngst erschienen von Frau Wilke, Religion and Sound.
Mhm.
Also, klar. Das ist ein ästhetisches Thema, absolut, wenn es um Klang geht.
Ja? Es ist also was mich tatsächlich reizt, sind so eher, wie ich glaube, ich bin aber nicht ganz sicher, weil ich mich noch nicht so sehr damit beschäftigt habe. Es ist ja für uns alle neu. Es kann sich auch um Räume drehen. Markus, also du arbeitest ja in diese Richtung hin.
Ja, ja, ich nenne mich aber nicht Religionsästhetiker.
Bist du nicht. Also ich ist immer nur so eine Brücke, womit wir wieder beim Wort werden, die du schlagen könntest. Man kann sich auch natürlich mit Heilung befassen, also mit Medizin
im
Endeffekt, im Sinne einer Religionsästhetik, auch um Ernährung, ja.
Hm.
Und ich habe neulich mit einem Kumpel ein Gespräch über Ernährung, also Vegetarismus, Veganismus gehabt und naja, wir haben auch immer festgestellt, von wegen ist der Sprung weit zu Religion.
Hm.
Wenn man Speisegebote,
da könnte ich jetzt noch Verlinkungen anbringen, weil nämlich zufälligerweise auch einige ehemalige Kommilitonen von mir das Thema mal umfangreich erarbeitet haben, Ursprünge des Vegetarismus und so in so einer Aufbruchsstimmung in Europa.
Aber wir wollen hier wirklich nichts vorgreifen,
wir wollen
wirklich nur teasen.
Ja.
Und wir können das gerne beim Symposium diskutieren.
Mhm.
Vielleicht nicht als Vortrag, aber wirklich als Diskussionsgruppe.
Mhm.
Ja.
Machen wir einen Workshop draus.
Wir machen einen Workshop draus, das klingt super. Also abgesehen vom Panel, was es ja geben wird, wo wir halt Personen und Wissenschaftler einladen werden, die sich wirklich mit Religionsästhetik aktuell beschäftigen. Aber wohl auch, das ist bisher unsere Tendenz, um Personen aus der Praxis, aus den Museen uns kümmern werden, weil die Ästhetik fragt sich auch, wie stellen wir denn Religion dar?
Ja, ja, klar.
Was aus der Religion stellen wir da? Und
das ist ein Riesenthema, ja.
Genau, ich fand bis vor kurzem eigentlich von wegen die Brücke zur Phänomenologie ist nicht groß, denn dann ist die Frage, was ist Religion, was ist heilig?
Mhm.
Was davon können wir überhaupt darstellen für andere, die das nicht verstehen, damit sie es verstehen und erleben und fassen und sinnlich spüren?
Ja.
Ja.
Ja, das ist ein neues Fass, ist kontrovers, vielleicht.
Vielleicht.
Spannend und wir hoffen, ihr kommt alle zahlreich und.
Genau, am 29.05. bis 1.06.
Himmelfahrtswochenende.
In Bremen.
Das kann man doch fast schon für Volkskundler, Ethnologen und so weiter öffnen.
Also sicherlich. Kulturwissenschaftler auch. Ja.
Also.
Ja.
Also wenn jemand im Nebenfach oder so, also, ne? Das ist doch, das ist ganz nah an der Ethnologie sowas.
Ja, ja, ganz klar.
Das ist total spannend.
Also, und es ist endlich mal ein Symposium, was nicht in den Bergen stattfindet. das musste ich jetzt gerade raushauen, ja, sorry.
Ja,
das
stimmt. Ja, also ihr kommt halt einfach per Pedes oder per Velo zu Uni, genau. Weil
überall hügelig,
total immer. Easy in Bremen. Ja. Das ist, also, keine Ahnung.
Das gibt's, wird so gut.
Ich überlege gerade, ob ich überhaupt irgendeine Bergaufstraße kenne hier, aber gibt's einfach nicht.
Nee.
Der niedrigste Punkt ist die Straße, Achtung, Straßenname, tiefer in der Innenstadt. Das ist der tiefste Punkt in Bremen.
Können wir dann jetzt
sagen? Der ist noch einen Meter niedriger als der Rest.
Okay.
Ja, ja.
Das ist verdammt tief, Alter.
Ja, ganz
tief. Ja, heißt auch so,
man
Leute.
Spürt es, man fühlt sich schon anders.
Es ist halt tiefer als die Weser. Ich glaube, darum geht's.
Ja, genau.
Dass man halt quasi unter dem Grund fährt.
Ja, ja.
Ja,
aber ja.
Womit ich mit der Preview auch fertig wäre.
Besucht uns also, gerne in Bremen. Wir sind dann auch zugegen.
Würden uns freuen.
Bremen ist eine schöne Stadt.
Ja. Schöner Standort.
Schöner Standort. Nette Uni.
Mhm.
Nette Fete, nettes Grillen, nettes Symposium.
Absolut.
Ja, dankeschön. Ich bin schon gespannt.
Ja.
Wahrscheinlich nächsten Monat oder so kommen dann irgendwelche Infos raus.
Ja, sicherlich. Website. Genau. Also ja. Ich glaube, sogar wenn wir keine weitere Folge vorm Symposium machen zum Symposium, können wir sicherlich auf unserer Website irgendwie das dann verlinken.
Ja, können wir natürlich.
Wir machen schon noch eine Folge bis wann ist das? Mai?
Mai. Ja, klar. Nein, zum Symposium. Folge aber zum Symposium, vorm Symposium, wenn wir nichts mehr machen, denke ich.
Ah, das ist eine Doppel-Einschränkung. Okay, Groschen, ja.
Ist klar. Okay, also, dann sind wir auch am Ende. Ne? Mhm. Ich wollte noch drei Empfehlungen loswerden, und zwar drei Podcasts, die ich in jüngster Zeit angehört habe, werdet ihr auch auf der Webseite dann zur Verlinkung finden. Einmal eine neue relativ neue Ausgabe unseres Vorbilds, des Podcasts vom Religious Studies Project aus United Kingdom. Und zwar geht es in der Folge über Claude Lévi-Strauss, einem Soziologen und Anthropologen, der viel Wichtiges für die Religionswissenschaft getan hat, vor allem mit seinem Strukturalismus. Das heißt, wer sich noch nicht so genau mit Strukturalismus auskennt, möge diese Folge einmal anhören. Sie ist jedoch auf Englisch. Wie alles bei diesem Podcast vom Religious Studies Project auf Englisch ist. Muss man sich also so ein bisschen Ruhe für nehmen, kann man nicht nebenbei hören. Was man viel mehr nebenbei hören kann, was allerdings der Qualität der Ausgabe keinen Abbruch tat, ist der Podcast Vorzeiten. Findet ihr unter vorzeiten.net. Die sechste Folge handelt auch von Religion. Es geht um die, wie sagt man, Ur- und Frühgeschichte der Menschheit. Und den ersten Ansätzen zur Religion, was man da heute noch so finden kann. In der Folge kommt auch verstärkt einiges von Mircea Eliade kommt vor. Um den geht es, weil der eben auch zu diesen Themen gearbeitet hat, weil er eben zu so vielen Themen gearbeitet hat. Das kann ich sehr empfehlen. Sowie auch den gesamten Podcast namens Angegraben, einem archäologischen Podcast. Guckt den mal an. Link findet ihr auf unserer Webseite. Ganz interessant, auch ganz lustig. Derjenige, der den Podcast macht und dort spricht, ziemlich viel Ahnung und macht die Themen spannend und interessant, und es hat Spaß gemacht, da zuzuhören. Das hoffen wir natürlich auch bei unserem Podcast. Wenn es euch keinen Spaß macht, braucht ihr uns halt einfach nicht anhören.
Mhm.
Ja? Oder aber ihr schreibt uns und schickt uns Verbesserungsvorschläge via Mail oder Facebook oder Website rwpod.de oder facebook.de.
Mach einfach aus.
Ja, okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Oh Mann.